Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Diese militärische Operation der Türkei, sie hat so viele Dinge ausgelöst, viel in Bewegung gesetzt und einige Fragen aufgeworfen. Was zum Beispiel bedeutet das jetzt für die Gebiete, in denen die Kurden von Autonomie träumen? Wer sitzt da am längeren Hebel und was könnten die vielen Länder tun, die da jetzt Erdogans Politik lautstark kritisieren, über diese Kritik hinaus? Wir wollen einige dieser Fragen beantworten mit Christine Hellberg, Journalistin, die einige Jahre lang aus Damaskus berichtet hat und über den Krieg in Syrien ein Buch geschrieben. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Stucke.
Ist das, wenn man so will, jetzt das Vorrücken der türkischen Armee auf der einen Seite und dann die Zuhilfenahme der syrischen Armee durch die Kurden auf der anderen Seite, ist das sowas wie das Ende der kurdischen Autonomieträume im Norden Syriens?
Das ist das Ende dieser de facto Autonomie, die die Kurden dort in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Das nennt sich Demokratische Föderation Nordsyrien offiziell. Und das ist natürlich der kurdischen Partei der Demokratischen Union, der PID, nicht leicht gefallen, jetzt das Assad-Regime zu Hilfe zu rufen. Das war auf jeden Fall eigentlich die letztmögliche Option aus ihrer Sicht, eben im Stich gelassen vom Westen, sowohl von den USA als auch von den Europäern. Und dann eben konfrontiert mit dieser massiven türkischen Offensive, die ja wirklich sehr schnell auch Geländegewinne macht, mit unter Zuhilfenahme von syrischen, islamistischen Rebellen vor allem, die dort vorrücken. Das war also jetzt die letzte Chance dieser Kurden, dieses Gebiet irgendwie zu schützen. Und ein Sprecher dieser syrischen demokratischen Kräfte hat es ja auch ganz klar gesagt, wenn wir die Wahl haben zwischen Kompromissen und Genozid unserer Bevölkerung, dann wählen wir natürlich die Rettung und das Leben für unser Volk.
Hm. Könnte im Prinzip dieses Jahr dieses Zuhilfenehmen jetzt der Assad-Regierung, könnte das den türkischen Angriff eventuell deshalb schneller beenden als alles andere, gar nicht aus militärischen Gründen, sondern weil Erdogan im Prinzip damit vielleicht das bekommt, was manche als eines seiner eigentlichen Ziele ja sehen, nämlich die Kurden in der Region klein zu halten?
Genau das ist das Angebot, das Präsident Assad ja machen kann. Also er wird die Kurden einhegen, er wird diese Autonomie beenden, denn irgendeine Form von Föderalismus wird es mit dem Assad-Regime nicht geben. Das bedeutet, dieser gesamte Nordosten wird wieder unter die Kontrolle des Regimes fallen, sowohl verwaltungstechnisch als auch geheimdienstlich als auch militärisch. Und damit kann natürlich dann Herr Assad zu Erdogan gehen und sagen, sieh her, wir haben doch euer Kurdenproblem eigentlich gelöst. Die PID ist eingehegt, die JPG werden hier in unsere syrischen Staatsstrukturen irgendwie eingebunden, sind damit nicht mehr gefährlich für euch. Und entsprechend wird Assad eben für beide Kontrahenten das geringere Übel sein. Diese Rolle spielt er ja sehr geschickt seit vielen Jahren. Also aus Sicht der Kurden ist Assad das geringere Übel im Vergleich zu Erdogans vorrückenden Truppen. Und aus Sicht von Erdogan ist am Ende auch das Assad-Regime mit seinen Truppen an der Grenze das geringere Übel im Vergleich zu dieser kurdischen autonomen Region.
Das heißt, am Ende sind aber dann doch die Kurden die Verlierer dieser Situation.
Auf jeden Fall, denn sie haben ihre Autonomie, müssen sie aufgeben. Sie werden abgespeist werden mit einigen kulturellen Rechten, könnte ich mir vorstellen. Sie dürfen weiter die kurdische Sprache unterrichten. Sie dürfen zum Beispiel ihr Nehruz-Fest feiern am 21. März, der höchste kurdische Feiertag. Aber ansonsten werden sie keinerlei Autonomie oder Selbstverwaltung dort noch praktizieren werden.
Und rechnen Sie denn damit, dass der türkische Präsident Erdogan quasi auf dieses Angebot, was Assad machen kann, eingeht und sich dann wieder zurückzieht? Oder wird das jetzt noch eine ganze Weile so dauern?
Das ist die große Frage und der Strippenzieher im Hintergrund ist ja der russische Präsident Putin, der genau einen solchen Deal vermitteln wird zwischen der Türkei und Assad und den Kurden. Ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Grenzgebiet irgendwie aufteilt, dass man also sagt, okay, der westliche Teil, den ja die Türkei schon kontrolliert, nördlich von Aleppo seit 2016 und auch Afrin seit 2018 und jetzt vielleicht noch zusammen mit der Stadt Membiç, diesem ganz entscheidenden Verkehrsknotenpunkt in der Nähe und jetzt womöglich mit den neu eroberten Gebieten bei Tel Abyad, all das darf Erdogan behalten. Dort darf er dann seine syrischen Geflüchteten ansiedeln. Und alles östlich davon, also diese großen Gebiete jetzt auch mit der Stadt Kamischli, mit mehreren hunderttausend kurdischen Einwohnern und auch anderen Einwohnern, die wird Assad wieder unter seine Kontrolle bringen. So könnte ein Deal in etwa aussehen. Und am Ende profitiert natürlich ganz klar das Assad-Regime, das ja ohnehin schon immer vorhatte, das gesamte Staatsgebiet wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Und Putin profitiert als derjenige, der im Hintergrund das alles alles ausgehandelt hat.
Putin, das war ja in den letzten Jahren häufig die Antwort auf die Frage, wer denn da eigentlich noch etwas ausrichten kann in diesem Krieg in Syrien. Wie ist es denn mit den anderen? Was können die, die jetzt so viel kritisieren, die NATO-Partner der Türkei, was kann die EU, was kann Deutschland denn tun, jenseits dieser, dieser Drohungen, Waffenlieferungen vielleicht in Frage zu stellen? Ist das wirklich ein Druckmittel, was etwas taugt, oder könnten diese Länder noch etwas anderes tun?
Wir sehen ja, dass die Europäische Union eigentlich handlungsunfähig geworden ist in der Region. Wir hatten seit fast einem Jahr Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir im Falle eines US-Abzugs machen wollen im Nordosten. Wir haben eine Verantwortung für diese Region. Wir haben auch dort gegen den IS gekämpft. Wir haben dort europäische IS-Kämpfer in kurdischen Gefängnissen sitzen. Wir haben eben auch diese kurdischen Verbündeten. Auch die lassen wir ja allesamt im Stich. Man hätte sich zum Beispiel überlegen können, tatsächlich eine Pufferzone einzurichten zwischen der Türkei und diesen YPG-Milizen. All das haben wir nicht getan. Wir haben dann nur eben nach Washington geblickt und von Verrat gerufen. Und was jetzt die EU-Außenminister versuchen, also Waffenembargo gegenüber der Türkei, Botschafter einbestellen, all das sind schöne Worte und Versuche, da einen Druck aufzubauen, wo in Wirklichkeit keiner wirksam sein wird. Denn im Endeffekt ist ja die EU erpressbar geworden durch den türkischen Präsidenten, der ganz klar sagt, er lässt syrische Geflüchtete in die EU weiterwandern im Falle von mehr Kritik und im Falle eben von solchen Sanktionen, die wir da verhängen wollen. Also die EU hat eigentlich jede Mitsprache in der Region verloren. Die USA ziehen sich nun zurück aus der Region. Insofern wird die Nachkriegsordnung auch in Syrien eben bestimmt werden durch Russland und die Türkei und den Iran.
Die Journalistin Christine Hellberg, danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.